gemeinsam lesen, Matthäus Evangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Lasst uns vor den Herrn kommen und beten. O himmlischer Vater, wir bekennen, wie abhängig wir von deiner Gnade sind. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Und wir bitten, Herr, dass wenn wir diese Verse betrachten, die uns so bekannt sind, die wir oft hören, die wir regelmäßig betrachten, Herr, dass du durch deinen Geist, Herr, uns frische, neue Einblicke schenkst, dass wir den Text neu verstehen und, Herr, dass wir alte Wahrheiten neu begreifen und dass diese Wahrheiten, Herr, für uns zur Freude werden und zum Anstoß werden. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen eine viel bessere Predigt predigst, als ich sie mit meinen Worten predigen kann. Und dass wir das hören, Herr, was du willst, dass wir hören. Und so bitten wir in Jesu Namen. Amen. Warum? Warum ist, glaube ich, meine Lieblingsfrage. Ich habe auch früher gerne als Kind das Warum-Spiel gespielt. Eltern kennen das bestimmt. Man fragt so lange warum, bis die Eltern keine Antwort mehr kennen. Warum muss ich das essen? Warum ist es gesund für mich? Warum ist Gemüse so gesund? Und immer, immer weiter, bis die Eltern entweder sagen, weil Gott es so gemacht hat oder weil ich es sage. Das sind die meisten Antworten, die man dann am Ende erhält. Warum ist die Frage, die uns hilft, den Grund herauszufinden? Warum sind die Dinge, wie sie sind? Wenn wir im Bibeltext studieren, ist warum eine hilfreiche Frage. Warum steht es hier? Warum ist es so geschrieben? Warum genau diese Worte? Warum ist das betont? Frage, die uns hilft, den Text zu verstehen. Aber warum ist auch eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen sollten, die wir uns als Kirche stellen sollten? Warum sind wir hier in Berlin? Ich meine, es gibt viele Kirchen. Warum wir? Warum tun wir das, was wir tun als Kirche? Und an einem Tag wie heute sollten wir uns die Frage stellen, warum taufen wir? Warum machen wir das? Ich denke, der Text, den ich heute Morgen rausgesucht habe, gibt uns Antworten auf diese Frage. Warum wir als Kirche das tun, was wir tun? Er gibt uns sogar die Antwort darauf, wie wir die Dinge tun sollen, die wir tun. Wir sehen in unserem Text Jesus, der seinen Jüngern einen Auftrag gibt. Und dieser Auftrag, den wir gleich betrachten werden, der erklärt, warum wir als Kirche das tun, was wir tun. Warum wir in Berlin das tun, was wir tun. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Warum Kirche? Warum Kirche? Und wir werden drei Dinge betrachten. Als erstes die Ermutigung, die Jesus gibt. Dann als zweites den Auftrag. Und als drittes betrachten wir dann das Versprechen. Die Ermutigung, der Auftrag und das Versprechen. Genau, also mit der Ermutigung. Die Ermutigung, die Jesus seinen Jüngern gibt, die er seiner Kirche gibt. Seht ihr, der Abschnitt beginnt mit den 11 Jüngern. Judas war nicht mehr dabei und diese 11 Jünger sind nach Galiläa gegangen. Weil Jesus sie aufgefordert hatte, dorthin zu gehen, weil er sie dort treffen wollte. Das heißt hier, wohin Jesus sie bestellt hatte. Nach der Auferstehung hat Jesus den Frauen am Grab, als sie am leeren Grab waren, gesagt, dass sie seine Jünger nach Galiläa schicken sollten. Und Jesus hatte, bevor er gestorben ist, seinen Jüngern gesagt, dass er sie an diesem Ort treffen will. Und die Jünger sind nun erschienen an diesem Ort. Und als sie Jesus sehen, als Jesus zu ihnen kommt, lesen wir einen interessanten Vers. Dort heißt es, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Es schienen zwei Parteien zu geben. Oder sogar Jünger, die weder in der einen noch in der anderen Partei waren, aber die hin und her gerissen waren. Die einen, die Jesus angebetet haben, die ihn gesehen haben und die sich vor ihm niedergeworfen haben. Und wir würden sagen, das ist die richtige Reaktion. Hier ist der Herr, der für ihre Sünden gestorben ist, der Auferstandene, der Allmächtige steht vor ihnen. Nach 3 Tagen im Grab ist er dort. Und wenn einer angebetet werden sollte, wenn nicht er? Christus. Das ist die richtige Reaktion. Wir sollten ihn anbeten. Aber dann gab es die Jünger, von denen es heißt, etliche aber zweifelten. Kann es wirklich sein, ist das unser Lehrer, der hier vor uns steht? Ist es wirklich der Mann, den wir vor 3 Tagen noch zum Kreuz laufen sehen haben? Der ins Grab gelegt worden ist? Steht er wirklich vor uns? Die Jünger haben gezweifelt. Und ist auch eine verständliche Reaktion, oder nicht? Meine Menschen stehen nicht einfach wieder von den Toten auf. Wir wissen, dass wenn Menschen 3 Tage im Grab lagen, dass sie nicht mehr lebendig werden. Aber hier ist Jesus aus Nazareth, der 3 Jahre mit diesen Jüngern umhergelaufen ist. Und plötzlich, oder nicht plötzlich, aber er steht vor ihnen. Und die Jünger zweifelten. Und genau in diese Situation, in den Zweifel der Jünger, gibt Jesus seine Ermutigung. Er gibt ihnen Trost. Und diese Ermutigung, die er gibt, ist er selbst, ist Christus selbst. Die Ermutigung zeigt auf Christus. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der auferstandene Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Gott, der Vater, hat seinem Sohn alle Macht gegeben. Und wir werden dadurch ermutigt. Wir werden ermutigt durch Christus selbst, weil alles von ihm abhängig ist. Nichts auf dieser Erde ist unabhängig von Christus, weil er alle Macht hat. Und hier finden wir schon eine Antwort auf die Frage, warum Kirche? Wir sind als Kirche nicht in dieser Welt oder in dieser Stadt allein, weil Christus gestorben ist. Das ist ein Teil des Grundes. Christus ist gestorben für unsere Sünden. Und wenn wir daran glauben, dass Christus für deine Sünden gestorben ist, dann sind sie dir vergeben. Das ist die Wahrheit, an die wir glauben, an die wir festhalten, die wir predigen. Doch wir bleiben als Christen nie beim Tod stehen. Christus ist auferstanden und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Vielleicht fürchten wir uns vor den einen oder anderen in der Schule, vor den Rowdies, vor den Leuten, die alle rumschubsen, vor den bösen Kindern, die dir was Schlechtes wollen. Aber wir dürfen wissen, Christus ist stärker. Christus hat nämlich alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir fürchten uns vielleicht vor den Lehrern, weil sie so böse sind und schlechte Noten geben können. Oder wir fürchten uns vielleicht vor Regierungen, vor Diktatoren, vor der politischen Situation vielleicht. Doch Christus ist mächtiger. Christus hat alle Macht, hat er uns versprochen. Vielleicht fürchtet sich der eine oder andere vor dem Tod, mit Angst vor dem Sterben. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was wir durchmachen werden, wenn wir sterben. Aber Jesus ist mächtiger. Jesus hat den Tod besiegt. Und wer an ihn glaubt, braucht keine Angst mehr vor dem Tod haben. Denn Christus hat alle Macht. Seht ihr, das ist die Ermutigung, mit der Jesus startet, als er seinen Jüngern begegnet. Seinen Jüngern, die ihn angebetet haben, aber gleichzeitig auch gezweifelt haben. Ist das alles so richtig? Seht ihr, als Jesus die Ermutigung startet, beginnt er nicht bei seinen zweifelnden Jüngern. Er lenkt den Fokus weg von seinen Jüngern zu ihm hin. Er ermutigt seine Jünger mit sich selbst, dass er allmächtig ist und alle Macht hat. Und wir werden ermutigt, indem wir auf Christus schauen und nicht auf uns. Indem wir auf den erhobenen und auferstandenen und im Himmel sitzenden Christus sehen, der alle Macht hat. Im Himmel und auch auf dieser Erde. Aber lasst uns nach dieser Ermutigung den Kern des Abschnittes anschauen, nämlich den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Den Auftrag, den er seiner Kirche gegeben hat. Und ich sage bewusst, ein Auftrag, weil es nur ein Auftrag ist, den wir erhalten haben hier von Christus. In unserer Übersetzung klingt es so, als wären es 3 Aufträge. Das heißt, einmal Jünger machen, dann taufen und dann lehren. Aber im Griechischen, wenn man die Grammatik betrachtet, und ich weiß, die meisten von euch können das nicht, ist es eindeutig ein Auftrag. Und der Auftrag lautet, macht zu Jüngern, indem ihr tauft und indem ihr lehrt. Es ist ein Auftrag, nämlich zu Jüngern machen. Das ist der Auftrag, den die Kirche erhalten hat. Das ist das, was wir tun sollen, wenn wir hier in Berlin sind. Nachfolger Jesu machen. Und das sind Jünger. Menschen, die Jesus nachfolgen. Sind Menschen, die sich selbst verleugnen, ihr Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Diese Menschen sollen wir als Kirche machen. Seht ihr, Jesus fordert uns nicht auf, Menschen zu bekehren. Jesus sagt nicht, lass die Menschen ein Gebet sprechen und dann ist alles getan. Es heißt auch nicht, übergebe dein Leben Jesus und du bist errettet. Es heißt hier, macht zu Jüngern, macht zu Nachfolgern. Menschen, die bereit sind, alles auf sich zu nehmen, um Jesus nachzufolgen. Menschen, die bereit sind, alles aufzugeben, um Jesus nachzufolgen. Warum sind wir als Kirche hier in Berlin? Weil wir Menschen zu Jünger machen sollen. Und weil wir Menschen zu Jünger machen wollen. Das ist der Auftrag, den uns Christus gegeben hat. Wir sollen ihnen das Evangelium predigen. Das gehört dazu. Wir sollen sie zur Buße auffordern. Glaubt an den Herrn Jesus Christus und ihr werdet errettet werden. Doch zu Jünger machen ist mehr als das Evangelium predigen. Zu Jünger machen ist mehr als sie zur Buße auffordern. Jesus sagt, macht zu Jüngern, indem ihr tauft. Die Taufe gehört zum Jüngermachen dazu. Manchmal hat man den Eindruck von manchen Geschwistern in manchen Kirchen, dass die Taufe am Ende steht, am Ende des Jüngermachens. Wir machen zu Jüngern und wir erklären und wir lehren alles und dann wirst du getauft, wenn du alles verstanden hast. Aber Jesus sagt, wenn ihr sie tauft, beginnt ihr damit, sie zu Jüngern zu machen. Fängt der Prozess an. Wenn wir unsere Kinder taufen, dann taufen wir sie, weil wir sie zu Jünger machen wollen. Wir taufen sie nicht, weil wir denken, dass sie automatisch errettet sind. Wir taufen sie nicht, weil wir denken, durch die Taufe erhalten sie neues Leben. Wir taufen, weil sie Teil des Bundes sind und Gott uns auffordert, dass sie die Kinder das Zeichen des Bundes erhalten sollen. Deshalb taufen wir die Kinder auch im Namen Gottes, nämlich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil sie zu Gott gehören. Weil Gott sie in seinen Bund gestellt hat. Die Kinder, die wir haben, sind als allererstes Gottes Kinder. Sie gehören als allererstes Gott und deswegen sollen sie in den Bund getauft werden. Aber wenn Taufen der Anfang des Jüngermachens ist, dann hören wir da nicht auf mit unseren Kindern. Sondern wir beginnen da erst mit der Arbeit. Denn Jesus sagt, wir sollen zu Jüngern machen, zu Nachfolger machen, indem wir taufen und indem wir sie lehren. Seht ihr, mit der Taufe fängt unsere Arbeit erst an. Egal bei wem, ob bei Erwachsenen oder bei Kindern. Mit der Taufe fängt die Arbeit der Kirche Jesu Christi erst an. Die Arbeit der Eltern. Und zwar heißt es, wir sollen sie lehren, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Unsere Arbeit beginnt. Wir sollen unsere Kinder beibringen, dass sie Christus gehorsam sind. Dass sie Gott gehorsam sind. Die Jünger machen endet nicht mit der Predigt des Evangeliums und dem Glauben an das Evangelium. Es beginnt mit der Erlösung, die wir in Christus haben. Doch Jesus fordert uns auch auf, dass wir alles tun, was er fordert. Jesus hat einmal gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht wert, im Reich Gottes zu sein. Das heißt, wer anfängt zu glauben und dann denkt, aber das möchte ich nicht machen, was Christus sagt, der ist nur den halben Weg gegangen. Jünger machen und Jünger sein bedeutet das tun, was Christus von uns fordert. Das bedeutet nicht nur das, was im Neuen Testament steht, nicht nur was in den Evangelien steht. Es bedeutet, wir müssen das Wort Gottes glauben und danach leben und handeln. Und das wollen wir unseren Kindern beibringen. Das wollen wir unseren Kindern lernen. Wenn wir also unsere Kinder zu Jünger machen wollen, müssen wir ihnen das Wort Gottes lehren. Wir müssen ihnen das Evangelium erklären. Wir müssen sie auffordern, daran zu glauben. Und wir müssen sie zu lehren, alles zu halten, was Christus befohlen hat. Das ist Jünger machen. Seht ihr, liebe Eltern, mit der Taufe beginnt unsere Arbeit erst. Wir glauben nicht, dass wir lassen unsere Kinder taufen und dann sind sie in einem sicheren Ort. Wir fangen dann mit der Arbeit an, sie zu unterrichten, sie zu unterweisen. Mit der Taufe beginnt die Arbeit für uns als Kirche. Es ist egal, wen wir taufen, ob wir Kinder taufen, ob wir Jugendliche taufen, ob wir vielleicht ältere Menschen taufen. Egal, wen wir taufen, unsere Arbeit fängt damit an, sie zu Jüngern zu machen. Sie alles zu lehren, was Christus befohlen hat. Aber dann sehen wir nicht nur den Auftrag, wir sehen auch ein Versprechen, was Christus mit diesem Auftrag mitgibt. Und das ist der dritte Punkt heute Abend. Wir haben die Ermutigung gesehen, heute Morgen, Entschuldigung. Wir haben die Ermutigung gesehen, wir haben den Auftrag gesehen und jetzt sehen wir das Versprechen. Jesus sagt uns, was wir als Kirche tun sollen und dann verspricht er uns etwas. Und zwar sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeiten. Amen. Jesus sagt den Jüngern, siehe, ich bin bei euch. Erinnert euch, etliche der Jünger hatten gezweifelt. Sie waren sich nicht sicher. Vielleicht haben sie sogar gefragt, wie soll es jetzt weitergehen? Was soll jetzt mit uns geschehen? Und jetzt sagt Jesus seinen Freunden, die er dort trifft in Galiläa, die nicht weiter wussten, er sagt, sorgt euch nicht, ich bin bei euch. Erinnert euch, was wir gerade gesehen haben, den Auftrag, den er uns gegeben hat, wir können uns fragen, wie sollen wir das schaffen? Wie soll das möglich sein, die Welt zu Jüngern zu machen? Jesus sagt uns, ich bin bei euch. Erinnert euch, wer ist Jesus? Er ist der Auferstandene, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Egal, was uns begegnet, Jesus ist mächtiger. Egal, wie schwierig es wird, Jesus ist bei uns. Vielleicht denkst du dir, es ist gut, dass wir diesen Auftrag haben und wir tun alles, was wir tun können. Wir nutzen die Gnadenmittel, die uns Christus gegeben hat. Aber wo sind die Menschen, die wir zu Jüngern machen sollen? Berlin ist so ein hartes Pflaster. Wir sehen doch niemanden, der zum Glauben kommt. Wo sind die Bekehrten, die wir dann zu Jüngern machen sollen? Jesus sagt, er ist mit uns. Egal wie hart es ist, egal ob unsere Mitmenschen das Evangelium hören wollen oder nicht. Jesus ist mit uns. Wir brauchen nicht aufgeben oder zurückschrecken. Er hat uns aufgefordert, Jünger zu machen und er ist mit uns beim Jüngermachen. Vielleicht denkst du dir sogar, ich will ja meine Kinder so erziehen, dass sie Nachfolger Jesu werden. Ich weiß auch, dass nur Gott Glauben schenken kann. Und ich will sie lehren und ich will sie lehren, gehorsam zu sein. Aber es ist so schwer und es ist oft so anstrengend und sind oft so ungehorsam. Wie soll ich das schaffen, neben dem Job, neben dem Haushalt vielleicht, neben all der Arbeit, die ich habe? Wie soll ich es schaffen, meine Kinder zu Jünger machen? Und hier ist die Antwort, Jesus ist bei dir. Das hat er versprochen. Seht ihr, Jesus gibt uns nicht einen Auftrag, sondern er verspricht uns, bei diesem Auftrag dabei zu sein. Seht ihr, Jesus verspricht uns, dass wenn er etwas von uns fordert, dass er uns hilft. Wenn wir treu sind, ist er treu. Wenn wir untreu sind, sagt uns das Wort Gottes sogar, ist er trotzdem treu. Weil unsere Untreue seine Treue nicht aufheben kann. Christus ist bei uns. Aber das Wunderbare an diesem Versprechen ist eigentlich im zweiten Teil, was Jesus gibt. Er sagt, in siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeiten. Jesus ist mit seiner Kirche bis zum Schluss. Jesus sagt nicht, geht und macht zu Jüngern und ich begleite euch ein Stück. Und dann könnt ihr weitermachen. Jesus sagt auch nicht, ich bin bei euch, bis ihr genügend eigene Kraft habt. Und er sagt auch nicht, ich bin bei euch, bis ihr effektiv und erfahren genug seid. Jesus sagt, ich bin bei euch bis zum Ende der Weltzeiten. Die Kirche wird aufgefordert, zu Jüngern zu machen, bis Christus wiederkommt. Und Petrus sagt, solange Christus nicht wiederkommt, ist die Zeit der Gnade, wo wir das Evangelium predigen müssen. Und eines Tages, hat Jesus selbst gesagt, werden Himmel und Erde vergehen. Die Schöpfung, die wir hier sehen und kennen, wird zu Ende gehen. Und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen und Christus wird wiederkommen und seine Kirche zu sich nehmen. Aber bis dahin müssen wir Jünger machen. Und bis dahin, sagt Jesus, ist er mit uns. Bis zum Ende der Weltzeit. Das ist das Versprechen, was uns Christus gibt. Ein Versprechen, das uns Gott gibt. Ein Gott, der nicht lügt. Wir haben es heute Morgen im Bekenntnisunterricht gesagt, Gott ist wahr, er ist wahrhaftig, er kann nicht lügen. Wir bekennen, er ist unwandelbar, unveränderbar, in Wahrheit. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es so. Und Christus, der Sohn Gottes, hat es uns versprochen. Das sollte uns ermutigen. Wir sollten ermutigt sein, den Auftrag auszuführen, Jünger zu machen. Es mag schwer sein, manchmal zweifeln wir und manchmal stoßen wir gegen die Wand und manchmal stolpern wir über Steine, die uns in den Weg gelegt werden. Aber Jesus ist mit uns für immer. Jesus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Seht ihr, das Wunderbare bei all dieser Sache ist, wir müssen nicht auf unsere Fähigkeiten nachschauen. Wir müssen nicht auf unser Potenzial achten und auf unsere Ressourcen, die wir haben. Wir müssen auf Christus schauen. Weil er mit uns ist. Und er uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Wir müssen als Eltern keine Pädagogikbücher wälzen, um zu verstehen, wie wir Kindern am besten das Evangelium erklären können. Das Evangelium steht im Wort Gottes und Christus ist mit uns, wenn wir unsere Kinder zu Jünger machen wollen. Wir müssen auf Christus schauen. Das ist einfacher gesagt als getan, denn kurz nachdem Jesus diesen Auftrag gegeben hat, war er weg. Er ist in den Himmel gefahren. Die Jünger waren dort in Galiläa mit ihm, haben die Ermutigung gehört. Sie sind wieder mit ihm zurück nach Jerusalem. Und dann in der Nähe von Jerusalem hat er sie noch einmal versammelt und hat noch einmal mit ihnen geredet. Und in diesem Moment ist er in einer Wolke in den Himmel aufgefahren. Und dort sitzt er zur Rechten Gottes, des Vaters, des Allmächtigen. Und wir fragen uns, und die Jünger haben sich gefragt, wie will er, wenn er nicht hier ist, mit uns sein? Und die Antwort lautet, durch seinen Geist. Durch den Heiligen Geist, den Jesus seiner Kirche versprochen hat. Christus hat gesagt, er musste zum Vater gehen, damit wir den Heiligen Geist erhalten können. Und als er beim Vater war, hat er den Heiligen Geist gesendet. Und an Pfingsten sehen wir, wie die Kirche, wie die Jünger den Heiligen Geist empfangen. Und es ist eine spannende Geschichte, die wir leider nicht durchlesen können, nicht behandeln können. Aber die Geschichte beginnt damit, dass die Jünger Angst hatten. Obwohl Jesus ihnen gesagt hat, sie sollen sich nicht fürchten. Sie hatten Angst und sie haben sich eingesperrt. Und sie haben gehofft, dass sie keiner entdeckt, als sie das Pfingstfest gefeiert haben in Jerusalem. Und dann, als der Heilige Geist über sie kam, was haben die Jünger gemacht? Die Nachfolger Jesu, die Apostel, sie haben zu Jüngern gemacht. Sie sind rausgegangen auf die Straße, sie haben das Wort gepredigt und sie haben getauft und sie haben gelehrt. Das ist das Erste, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Die Jünger predigen, sie taufen und dann heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie haben das Wort Gottes gepredigt und der Gemeinde gelehrt. Sie haben zu Jüngern gemacht. Seht ihr, wir könnten Angst haben in dieser Welt. Wir könnten immer mehr Angst bekommen, weil es scheint so, als ob diese Welt immer feindlicher gegenüber dem Evangelium wird, immer feindlicher gegenüber dem Wort Gottes. Aber Christus ist mit uns. Christus ist mit uns durch seinen Geist. Dieser Geist hat uns Glauben geschenkt. Dieser Geist hat den 11 Jüngern geholfen, das Evangelium zu predigen und die ersten Christen zu Jüngern zu machen. Dieser Geist hat der Kirche über Jahrhunderte hinweg geholfen, zu Jüngern zu machen. Und dieser Geist hilft uns. Und das ist das Gebet, was wir für unsere Kinder haben, wenn wir sie taufen. Das ist das Gebet, was wir für Joel heute haben, wenn wir ihn taufen. Dass Gott seinen Geist in seinem Leben wirken lässt, damit er an Christus glaubt und damit Christus uns durch den Geist hilft, ihn zu einem Jünger zu machen, einem Nachfolger Christi. Wir taufen nicht, weil wir denken, dass er in der Taufe den Heiligen Geist erhält, aber wir taufen, weil Gott treu zu seinen Verheißungen ist. Und es versprochen hat, dass er der Gott der Väter und der Kinder und der Kindeskinder und der Kindeskindeskindeskindeskinder ist, wie auch weit wir es auch führen wollen. Das ist der Auftrag, wir sollen zu Jünger machen. Das wollen wir machen und wir wollen damit beginnen, indem wir taufen. Und wir wollen auf Christus vertrauen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden und der mit uns ist bis zum Ende dieser Welt durch seinen Heiligen Geist. Lasst uns beten. Mächtiger Gott, dir sei Lob und Ehre, dass dein Sohn nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist von den Toten. Und dass dein Sohn uns nicht allein gelassen hat mit dem Auftrag, den er uns gegeben hat, der uns überwältigt, sondern dass er uns seinen Geist geschickt hat und dass er mit uns ist bis zum Ende dieser Weltzeit. Und Herr, wir bitten, ermutige uns durch diese Wahrheit und hilf uns, dass wir durch diese Wahrheit nicht verzweifeln, sondern dass wir durch diese Wahrheit auf Christus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, und dass wir durch ihn gestärkt in der Kraft des Geistes das tun, was du von uns forderst. Und so bitten wir in Jesu Namen. Amen.